Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Dienstag. Aus dem kühlen und regnerischen Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Die Flucht des ehemaligen Justizministers Zbigniew Ziobro in die USA beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. Wie ist Ziobro überhaupt aus dem Schengen-Raum verschwunden? Wer profitiert politisch von seiner Flucht und wer wird beschädigt? Mehr dazu im Infoteil. Vor 15 Jahren öffnete Deutschland seine Grenzen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wir ziehen eine Bilanz.
Und bis heute haben wir immer noch diese Themen. Das ist bitter, dass man nach 15 Jahren immer noch feststellt, dass die Menschen nicht gleich behandelt werden, dass ganz viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa eigentlich immer unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Das US-Außenministerium schweigt weiter zu den Umständen der Einreise des ehemaligen polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro in die Vereinigten Staaten. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur PAP erklärte ein Sprecher des State Department, man könne aus Gründen der Vertraulichkeit von Visadaten keine Angaben machen. Auch das Weiße Haus äußerte sich bislang nicht zu dem Fall. Unterdessen kündigte das polnische Außenministerium an, sowohl die USA als auch Ungarn um Aufklärung zu bitten. Nach Angaben des Ministeriumssprechers will Warschau wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage Ziobro Ungarn verlassen und in die Vereinigten Staaten einreisen konnte. Dabei gehe es auch um die Frage, mit welchen Dokumenten er reisen konnte, nachdem seine Reisepässe im vergangenen Jahr für ungültig erklärt worden waren. Gegen Ziobro laufen in Polen Ermittlungen wegen schwerer Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, als Justizminister eine organisierte kriminelle Gruppe geleitet und sein Amt für rechtswidrige Zwecke genutzt zu haben. Polen bereitet sich auf die Ankunft der ersten F-35A Kampfjets vom Typ Husarz vor. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen die Maschinen noch im Mai das Land erreichen. Polen hatte 2020 einen Vertrag über den Kauf von 32 dieser Kampfjets im Wert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Das Paket umfasst neben den Maschinen auch die Ausbildung von Piloten und Technikern, Simulatoren sowie logistische Unterstützung. Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar wird in der kommenden Woche nach Polen reisen. Magyar hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, seine erste Auslandsreise als Regierungschef nach Polen zu unternehmen. Der Vorsitzende der Partei TISA betonte mehrfach, er wolle nach den Jahren der Regierung von Viktor Orban die tausendjährige polnisch-ungarische Freundschaft erneuern. Nach Angaben ungarischer Medien sind anschließend Besuche in Wien und Brüssel geplant. Péter Magyar wurde am 9. Mai als neuer Ministerpräsident vereidigt. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denisot und der Presseschau.
Wie konnte der wegen 26 Vorwürfen per Haftbefehl gesuchte ehemalige Justizminister Zbigniew Ziobro überhaupt unbemerkt aus dem Schengen-Raum gelangen? Dieser Frage geht im heutigen Aufmacher der Gazeta Wyborcza der Investigativjournalist Wojciech Czuchnowski nach, denn die Grenzsysteme des Schengen-Raums, erinnert der Autor, hätten laut dem Sprecher der Landesstaatsanwaltschaft Przemysław Nowak keine Ausreise Ziobros registriert. Inoffizielle Quellen, so Czuchnowski, nennen zwei mögliche Routen. Die wahrscheinlichere führe über Serbien und den Flughafen Belgrad. Theoretisch hätte die Ausreise an der ungarisch-serbischen Grenze registriert werden müssen, doch das Regime Viktor Orbans, das am Samstag die Macht an Péter Magyar habe übergeben müssen, habe freundschaftliche Beziehungen zu Belgrad gepflegt. Ziobro habe daher möglicherweise diplomatischen Transport oder einen anderen inoffiziellen Weg nutzen können. Die zweite, weniger wahrscheinliche Möglichkeit sei, dass Ziobro ein von der Trump-Administration bereitgestelltes Sonderflugzeug genutzt habe. Ziobros Flucht am Tag der Machtübergabe in Budapest, lesen wir weiter, sei für die polnische Seite eine Überraschung gewesen. Die polnische Regierung sei überzeugt gewesen, dass die neue ungarische Mannschaft unmittelbar nach Amtsantritt die Asylentscheidung für Ziobro aufheben werde, wodurch automatisch auch der Genfer Pass des Politikers seine Gültigkeit verloren hätte. Entsprechende Absprachen seien auf diplomatischer Ebene zwischen dem polnischen Auswärtigen Amt und der neuen ungarischen Führung getroffen worden. Jobrow sei es jedoch gelungen, sich rechtzeitig davon zu stehlen, schreibt Tschuchnowski. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob jemand Jobrow bei der Flucht geholfen habe. Ein Auslieferungsantrag werde erst nach Vorliegen aller formalen Voraussetzungen gestellt, inklusive eines rechtskräftigen Haftbeschlusses. Zwar habe ein Gericht am 5. Februar 2026 die Verhaftung angeordnet, doch ein europäischer Haftbefehl oder eine Interpol Red Notice seien diesem nicht gefolgt. Damit gelte Jobrow im Rechtssinne im Ausland gar nicht als gesucht. Laut Polizei PL habe sich inzwischen auch der frühere Vizejustizminister und ebenfalls flüchtige Abgeordnete Marcin Romanowski in den USA zu Jobrow hinzugesellt, so Wojciech Czuchnowski in der Gazeta Wyborcza. Die konservativ-liberale Rzeczpospolita beleuchtet in einer Analyse von Jacek Nisinkiewicz die politische Bilanz der Affäre. Bloomberg, so der Publizist, habe berichtet, dass Trump persönlich in die Visavergabe an Jobrow und an seine Ehefrau Patricia Kotecka eingegriffen habe, gegen den Widerstand von Außenminister Marco Rubio und des US-Botschafters in Warschau Tom Rose. Doch auch wenn ein Teil der Kommentatoren der Regierung in Warschau nach der Flucht des Politikers mangelnde Effektivität vorwerfe, könne die Regierungskoalition von dieser paradoxerweise auch profitieren. Geht es nach einem Regierungspolitiker, könne das Kabinett Tusk mit dieser Affäre gleich vier Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens könne man nun sagen, Jobrow fliehe, da er Angst und etwas auf dem Gewissen habe. Und da er immerhin Vizevorsitzender der PiS sei, färbe dies auch auf die größte Oppositionspartei ab. Zweitens, Präsident Nawrocki werde nach Jobrow gefragt werden und so Ricochet-Treffer abbekommen, während die von ihm gesetzten Themen an Bedeutung verlieren. Drittens, in den Beziehungen zu den USA könnten die Amerikaner zwar ein Druckmittel in der Hand halten, doch die Affäre könne auch Trump schwächen, ähnlich wie sie Orban nicht geholfen habe. Und viertens, der Sender TV Republika habe sich endgültig als politisches und nicht als journalistisches Organ entlarvt. Der Politikwissenschaftler Rafał Chwedoruk von der Universität Warschau rät jedoch von Selbstzufriedenheit ab. Die Flucht Jobrows sei eben auch ein Test der Handlungsfähigkeit der Regierung Tusk gewesen. Die USA würden Jobrow verteidigen und ihn nicht zur Verhandlungsmasse machen, es sei denn, der Fall werde vor den Kongresswahlen am 3. November für Trump zur Belastung. Ein anonymer Peace-Abgeordneter hält im Gespräch mit der Rzeczpospolita gar fest, das Thema könne die Debatte bis zu den Parlamentswahlen dominieren und sowohl Jobrow als auch Tusk stärken, während es die Peace schwäche. Schließlich fliehe Jobrow und nicht Tusk. Und es sei spektakulärer, ein Häschen zu jagen, als es zu fangen, lesen wir in der Rzeczpospolita. Und Publizist Jacek Żakowski rät in seiner Analyse für das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna leiser über diesen Jobrow und warnt davor, dem flüchtigen Ex-Minister überhaupt noch Aufmerksamkeit zu schenken. Der Grund? Über 2,5 Jahre, so Żakowski, sei es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen, einen europäischen Haftbefehl gegen Jobrow zu erwirken. Die Hoffnung, in den verbleibenden 1,5 Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode eine Auslieferung aus den USA durchzusetzen, sei milde gesagt unrealistisch. Folglich sei jede weitere Debatte über die Auslieferung sowie die obsessive Verfolgung Jobrows durch die polnischen Medien weitaus schlimmer als reine Zeitverschwendung, argumentiert Żakowski. Erstens werde unnötig das Verhältnis zu den USA belastet, die für die kommenden Jahre als Verbündeter notwendig blieben. Zweitens verleihe man Jobrow damit ein politisches Gewicht und gebe ihm eine Würde zurück, die er durch die Flucht vor der Justiz eigentlich verloren habe. Denn worum es Jobrow wirklich gehe, sei nicht nur einer polnischen Haftzelle zu entgegen. Er wolle in den USA den Machtwechsel in Polen abwarten und auf einem weißen Pferd zurückkehren, um erneut das Justizressort oder gar das Amt des Premiers zu übernehmen. Eine Abwesenheit aus Polen helfe diesem Plan nur dann, wenn sie eine laute Abwesenheit sei und permanente Fernpräsenz in der heimischen Debatte sichere. Je mehr Aufmerksamkeit ihm die demokratischen Behörden und Medien schenken, desto realistischer wird also sein Plan, so Jacek Żakowski in Dziennik Gazeta Prawna und so weiter auch die Presseschau.
Vielen Dank, Adam. Anlässlich des 15. Jahrestages, nachdem Deutschland seine Grenzen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit geöffnet hat, zieht der polnische Sozialrat Bilanz. Er hat vergangene Woche eine Veranstaltung organisiert und wollte dabei Brüche und Perspektiven im deutsch-polnischen und europäischen Kontext besprechen. Polnische Arbeitsmigration in Deutschland zwischen Integration und Abwanderung war Motto dieser Veranstaltung. Arkadiusz Schuba war dabei.
Während der Veranstaltung wurde ein historischer Bogen gespannt. Von den 80er Jahren über 1989 und den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag 1991, die EU-Osterweiterung 2004 bis hin zur vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 2011. Diese beiden Daten, 2004 und 2011, wurden in diesem Kontext auch kritisch gesehen. Zum Beispiel von Katarina Niewiedział, die Beauftragte des Berliner Senats für Partizipation, Integration und Migration.
Die Menschen, die in Deutschland lebten zu der Zeit, für die war dieses Datum vollkommen irrelevant. Es war ein Ärgernis, dass es dieses Datum gab. Unser Datum war 2004. Und es war, wie heute auch, mit den Grenzkontrollen, es war ein Ärgernis. Es war ein Ärgernis, dass Deutschland keinen Mut hat, zu sagen, ja, wir sind jetzt Europa, sondern Großbritannien, England und andere Länder gesagt haben, natürlich sind wir Europa und wir öffnen die Grenzen und haben wahnsinnig profitiert auch davon. Und Deutschland brauchte 7 Jahre, um das zu verstehen.
15 Jahre später feiert 2026 der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag sein 35. Jubiläum. Der Vertrag legte 1991 den Grundstein für eine enge, friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen. Doch welchen Einfluss nimmt er auf die deutsch-polnischen Beziehungen? Simona Koss, Schulrätin im staatlichen Schulamt Frankfurt-Oder und Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaften Bundesverband, findet es wichtig, dass es diesen Vertrag gibt und dass man sich immer wieder auf ihn beziehen kann. Als ehemaliges Mitglied des Bundestages bestätigt sie, dass er für Politikerinnen und Politiker immer die Grundlage der Arbeit sei. Auch die beiden Polenbeauftragten seien da tief drin und beförderten ihn durch Gespräche auf entsprechender politischer Ebene.
Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, dass dieser Vertrag die Möglichkeit gibt, dass man in einer Zivilgesellschaft gemeinsam arbeiten kann. Und das ist etwas für mich, wo ich sage, sowohl im Gesamteuropa, man muss den gesamteuropäischen Blick haben. Das ist zu kurz gefasst, wenn wir nur nach Polen gucken, sondern bis zur Ukraine und weiter muss unser Blick gehen. Und wir müssen gucken, dass die Zivilgesellschaft so gestärkt wird, dass die Menschen bereit und in der Lage sind, die Kontakte zu halten.
Und damit meinen Sie die Städte- und Schulpartnerschaften. Es sei wichtig, junge Menschen beispielsweise bei ihrer Berufsausbildung zu unterstützen und in europäischen Ländern Praktika zu ermöglichen. Dort sollten sie zusammen mit anderen Menschen andere Kulturen kennenlernen. Doch aufgrund von wieder eingeführten Grenzkontrollen sei es schwierig, all dies unkompliziert umzusetzen.
Also von der Warte her, glaube ich, ist einmal Zivilgesellschaft ganz wichtig. Zum anderen sind die Rahmenbedingungen, die man dann schaffen muss, in den einzelnen Regionen wichtig. Und natürlich im großen Ganzen dann der politische Wille. Und der politische Wille fehlt mir noch, was die Grenzöffnungen betrifft. Wir müssen jetzt langsam wieder daran denken, dass die Menschen von A nach B kommen müssen.
Die Senatsbeauftragte Katarina Niewiedział fragt sich dabei, was hätten die deutsch-polnischen Beziehungen mit der Freizügigkeit zu tun. Sie sieht gewisse Diskrepanzen in der Gleichbehandlung von Polen und Deutschen.
Die Freizügigkeit, auf dem Papier zwar gleiche Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber de facto ist es nicht. Und bis heute haben wir immer noch diese Themen. Das ist bitter, dass man nach 15 Jahren immer noch feststellt, dass die Menschen nicht gleich behandelt werden, dass ganz viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa eigentlich immer unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten, dass sie ganz häufig in prekären Arbeiten sind, dass sie ausgebeutet werden, dass immer noch eine Struktur existiert, wo auch wirklich Menschen, die sich auskennen, immer sagen, wie kann das sein, in so einem modernen Land wie Deutschland, solche fast schon sklavenartigen Strukturen existieren.
Der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag sei in einer Zeit entstanden, wo die lebensweltlichen Themen wie Arbeiten und Leben im Ausland, Rentenversicherung, Obdachlosigkeit keine Rolle gespielt haben, so Niewiedział weiter. Soziale und politische Rechte seien die Themen, die heute relevant seien.
Der polnische Sozialrat hat schon in 1991 die Appelle und Forderungen an polnische Regierung damals geschickt. Liebe Leute, soziale Themen sind einfach A und O der deutsch-polnischen Beziehungen,
sagt Kamila Schöll-Masurek, Bundesgeschäftsführerin des polnischen Sozialrates.
Schon damals war das das Thema und das wurde damals nicht wahrgenommen. Und deswegen, ich glaube, wenn damals Leute wären, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auf den Augenhöhe, was passiert mit den Menschen, die dann Grenze überschreiten? Was passiert mit den Menschen, die zu Arbeitszwecke hier kommen und nicht so viele Rahmen für Partizipation haben? Das ist aber leider nicht gelungen.
Der Leistungsmissbrauch durch bestimmte Gruppen hänge mit dem aufsteigenden Rechtspopulismus zusammen und mit dem Demokratiegefährden, was besonders laut zu Wort käme, unterstreicht Marta Nöw, Vorsitzende des polnischen Sozialrates. Und dennoch meint sie,
natürlich kennen wir Prekariat und kämpfen dagegen an und wir wollen, dass es diese Gleichstellung, die es auf dem Papier im Rechtssystem gibt, auch in allen Arbeitsbereichen gibt. Nichtsdestotrotz, vielleicht so als Vertreterin auch der zweiten Generation, die vielleicht mit anderen Privilegien aufgewachsen ist als jemand, der vor 5 Jahren ausgewandert ist, es ist einfach Lebensrealität. Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, den wir so nicht gehabt haben vor 20 Jahren. Und lass uns mehr über das Positive reden, weil das steckt an. Diese Erfolgsgeschichten der EU, die haben viel zu wenig Präsenz, obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass sie die Mehrheit sind.
Die Daten von Destatis zeigen, dass im Jahr 2024 insgesamt 90.807 Nichtdeutsche von Deutschland nach Polen gezogen sind. In die andere Richtung wanderten 82.082 Personen aus. Die Schlagzeilen formulieren das zugespitzt. Zum ersten Mal seit über 2 Jahrzehnten verlassen angeblich mehr Polen Deutschland als neu zuwandern. Auch die polnische Regierung greift dieses Narrativ auf und ermuntert ihre Landsleute zur Rückkehr nach Polen. Doch stimmen die Zahlen wirklich? Adam Guzowski, Journalist vom Radio Cosmo, nahm zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen das Verhalten der Polen in dieser Hinsicht unter die Lupe.
Ich würde um etwas Vorsicht bitten, weil es stimmt nicht ganz. Die Zahlen sagen nicht vieles und wir waren aber auch unterwegs. Und nach unseren Erfahrungen ist es auch etwas. Und es gibt einen demografischen Wandel. Also die Leute, die sind auch in einem Alter inzwischen, wo sie einfach mal entscheiden wollen, ob sie den Lebensherbst in Deutschland oder in Polen verbringen wollen. Ja, das ist einfach mal eine sehr emotionale und oft gar nicht eine wirtschaftliche oder gar nicht eine Willkommenskulturgeschichte, sondern was ist jetzt, wo komme ich hier, wo will ich enden?
So oder so. Die polnische Arbeitsmigration kann als Lackmustest gesehen werden.
Wir wechseln das Thema. Im Frühjahr 1926 befand sich Polen in einer politischen Krise. Der jungen Republik drohte eine Zersplitterung des Parteiensystems. Mehr als 30 Parteien im Sejm erschwerten die Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Regierung. In dieser Situation führte Józef Piłsudski einen Putsch durch. Was passierte Mitte Mai 1926 und war der Aufruf zu dem letztlich gelungenen Umsturz eine richtige Entscheidung? Wojciech Oczyński berichtet.
Die erste Hälfte der 20er Jahre war in Polen von wachsender Korruption, Ämterstreitigkeiten, wechselnden Regierungen und wirtschaftlichen Krisen geprägt. Nachdem im Herbst 1925 die zweite Regierung von Władysław Grabski gestürzt worden war und die von Józef Piłsudski unterstützten Koalitionäre um Aleksander Skrzyński sich in den Wirtschaftsfragen nicht hatten einigen können, kam nach einer hitzigen Debatte im Sejm eine Regierung ohne die PPS unter Vincente Vitos zustande, die jedoch in der Bevölkerung keinen Zuspruch fand. Auch der seit dem Sommer 1925 andauernde deutsch-polnische Zollkrieg und die damit zusammenhängende Krise trugen bei Piłsudski-Anhängern zu einer außerparlamentarischen Lösungsorientierung bei.
Przewrót majowy jest z całą pewnością najważniejszą cezurą w dziejach II Rzeczpospolitej.
Der Maiputsch war eine wichtige Zäsur in der Geschichte Zwischenkriegspolens, wobei wir heute annehmen, dass
vor allem Piłsudski des Initiator gewesen wäre, diesen Minucius geplant habe. Er selbst machte nie einen Hehl aus seiner Absicht, an die Macht zurückzukehren, ging aber Ende 1925 davon aus, dass dies schrittweise geschehe. Seit vielen Monaten kritisierte er die Streitigkeiten im Sejm und warnte vor der wachsenden Bedrohung von außen, was angesichts der Annäherungen zwischen der Weimarer Republik und dem bolschewistischen Russland großen Bevölkerungsteilen plausibel erschien, zumal einige politischen Lager in Polen damals noch allen Ernstes an eine Zusammenarbeit mit Russland glaubten.
Uda się w jakimś zakresie odbudować państwo polskie w oparciu o współpracę z Rosją?
So der Historiker Antoni Dudek. Aus einigen Quellen geht also hervor, dass Piłsudskis Putsch gar nicht geplant, sondern das Ergebnis einer bestimmten Ereignisabfolge gewesen wäre. Als in der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1926 die Warschauer Garnison alarmiert wurde, habe Piłsudski nach eigenem Bekunden seiner Frau gesagt, er wolle nur kurz geordnete Verhältnisse schaffen und sei spätestens zum Mittagessen wieder zu Hause. Tatsächlich hat der einstige Marschałek die systemischen Grundlagen der Druga Rzeczpospolita nie in Frage gestellt. Sein allmählicher Widerstand gegen die in Polen vorherrschenden Verhältnisse wurde durch die parlamentarische Praxis und, was weitaus bedeutsamer ist, durch die Schwächung der Armee geweckt. Eine Schwächung, die von ideologischen Machtkämpfen begünstigt wurde. Historiker verweisen auf die organisatorische Nachlässigkeit von Piłsudskis Truppen, die mangelnde Planung der Aktion sowie die offensichtliche Unfähigkeit, das Überraschungsmoment zu nutzen. Der Marschall habe improvisiert, meinte auch der vor einigen Jahren verstorbene Historiker Paweł Wieczorkiewicz.
Majowy zamach to próba przejęcia władzy przez marszałka Piłsudskiego, próba bezkrwawa.
Der Majputsch sollte eine Machtübernahme ohne Blutvergießen sein. Piłsudski brauchte die Armee aber nicht, um einen bewaffneten Aufstand zu provozieren, sondern um die Soldaten um deklarative, aber eindeutige Unterstützung zu bitten. Dies war der Hauptgrund, warum er nicht auf größere Streitkräfte zurückgriff, als er für die Schaffung eines symbolischen Rahmens für die geplante politische Demonstration für notwendig hielt. Er übertrug diese Aufgabe dem General Gustav Orlicz Drescher. Wir können abschließend nicht klären, wer recht hatte, die regierungstreuen Kräfte oder die Truppen Piłsudskis.
Bardzo trudno rozstrzygnąć, kto do końca miał rację.
Am Morgen des 12. Mai, als die Konzentration der Piłsudski unterstellten Truppen in Rembertów begann, hielt er selbst einen Marsch nach Warschau noch nicht für notwendig. Ihm schien ein persönlicher Besuch bei Präsident Stanisław Wojciechowski genügen zu können, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Er glaubte, dass das Staatsoberhaupt seinen Vorschlag zur Bildung einer neuen Regierung mit der PPS akzeptieren würde. Dieser Plan scheiterte jedoch. Als Piłsudski und sein Adjutant Richtung Schloss Belvedere aufbrachen, weilte Wojciechowski in seiner Urlaubsresidenz, obwohl er bereits von den Unruhen wusste. Dieses Verhalten schien den weiteren Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen. Zudem waren die Gegner schon alarmiert. Piłsudskis Rückzugsweg war praktisch abgeschnitten, so dass ihm keine andere Wahl blieb, als in die Hauptstadt zu marschieren.
To jest rzeczywiście dość zadziwiająca sytuacja.
Es ist schon ein erstaunliches Ereignis. Wir können nicht endgültig klären, ob die legalen Vertreter des Verteidigungsministeriums oder des Generalstabs Piłsudskis Vorgehen als Versuch betrachteten, einen militärischen Aufstand zu provozieren, oder ob sie selbst als erstes einen bewaffneten Zusammenstoß herbeiführen wollten, um den Marschall endgültig aus der polnischen Politik auszuschließen. Zweifellos trafen die regierungstreuen Militärs die ersten Entscheidungen, die erst dann von der Regierung gebilligt und vom Präsidenten abgesegnet wurden. Einen Präsidenten, der zudem jeden Kompromiss mit den Rebellen ausschloss. Wojciechowski hatte nicht einmal die Absicht, auf Piłsudskis Forderungen einzugehen. Nach dem Treffen mit dem Marschall war er zudem überzeugt, dass ein möglicher Putsch aus rein militärischer Sicht nicht erfolgreich sein könne. Aber auch dies können wir letztlich nicht bestätigen. Die politischen Gegner von heute benutzen den Maiputsch für eigene Belange, ohne die historischen Quellen und ihren Wahrheit Gehalt wirklich auszuleuchten. Und auch wenn sie es täten, sie sind leider immer noch unvollständig.
Są łaskawi wysnuwać wnioski na bardzo kruchych podstawach, a potem twierdzić, że to wszystko jest udowodnione i nie ma żadnych wątpliwości.
So der Warschauer Historiker Paweł Skibiński. Eines scheint aber sicher zu sein. Piłsudski war zunächst überhaupt nicht auf eine militärische Auseinandersetzung eingestellt. In einer offenen Kutsche fuhr er ohne große Eile zur Poniatowski-Brücke. Alle Warschauer Brücken waren auf Dreschers Befehl besetzt. Dem Piłsudski-Anhängern gegenüber standen regierungstreue Truppen. Der Marschałek selbst erschien gegen 16 Uhr auf der Brücke, wo der Präsident auf ihn wartete. Das Treffen erwies sich als ein Fiasko. Stanisław Wojciechowski schlug Piłsudski vor, den legalen Weg zu beschreiten, was aus der Sicht des ehemaligen Staatschefs einer Niederlage gleichgekommen ist. gekommen wäre. Schlimmer noch, der Marschall sah jetzt mit eigenen Augen, dass ein Teil der polnischen Armee bereit war, die Waffen auf ihn zu richten. Da Piłsudski jedoch nicht die Absicht hatte zu kapitulieren, blieb ihm jetzt nur der bewaffnete Kampf, der sich trotz der Schlichtungsversuche des Warschauer Erzbischofs Aleksander Kakowski sowie des Sejm-Marschalls Maciej Rataj bis zum 15. Mai hinzog. Ein Tag zuvor schlug sich die PPS auf die Putschistenseite und rief zum Generalstreik auf, dem sich übrigens auch die Bahngewerkschaft anschloss, was sich auf die strategische Situation nicht unerheblich auswirkte. Und zwar aus dem Grund, weil auf diese Weise die regierungstreuen Soldaten in den Woiwodschaften Großpolen und Schlesien an ihren Einsätzen gehindert wurden. Piłsudski war bereits nach den ersten Gefechten sicher, bald die Macht übernehmen zu können und den Kampf um Warschau zu gewinnen. Die Zitadelle war schon in den Händen seiner Anhänger, einzelne regierungstreue Einheiten wechselten die Seite und unterstützten ihn. Obwohl noch viele Soldaten aus Krakau und Posen in Richtung Hauptstadt marschierten, um der Regierung zu helfen, erwies sich das Eintreffen von Verstärkungen unter dem Kommando von General Władysław Sikorski als fraglich. In dieser Situation mussten die entscheidenden Kämpfe, die am frühen Morgen des 14. Mai begannen, eine endgültige Entscheidung und den Sieg Piłsudskis bringen. Inzwischen waren auch im Sejm viele der Ansicht, dass sein Sieg eine politische und wirtschaftliche Stabilität bringen könne. Glaubt Janusz Mierzwa von der Jagiellon-Universität in Krakau. Angesichts des drohenden Bürgerkrieges gaben schließlich Wojciechowski und Witos nach und legten ihre Ämter nieder. Gegen den Willen der Generäle, die angesichts der heranrückenden Verstärkung aus Posen und Krakau die Hoffnung auf einen Sieg nicht aufgegeben hatten. Doch Wojciechowski und auch Piłsudski wollten weiteres Blutvergießen vermeiden. Der Putsch kostete sowieso schon 215 Soldaten und 164 Zivilisten das Leben. Manche gehen sogar von über 400 Opfern aus. Zudem forderte dieser Bruderkrieg ca. 900 Verletzte auf beiden Seiten. Nach dem Umsturz wurde Piłsudskis Vertrauter Kazimierz Bartel neuer Ministerpräsident. Piłsudski selbst, der bereits von 1918 bis 1922 Staatschef Polens gewesen war, begnügte sich mit dem Posten des Verteidigungsministers. Als er Ende Mai zum Staatspräsidenten gewählt wurde, nahm er die Wahl nicht an und empfahl Ignacy Mościcki, der dann auch tatsächlich Präsident wurde und es bis 1939 blieb. Der starke Mann blieb jedoch Piłsudski, der das Land bis zu seinem Tod im Jahr 1935 faktisch regierte. Bis heute streiten sich die polnischen Geschichtswissenschaftler, ob der Putsch überhaupt notwendig gewesen war.
Społeczeństwo odwraca się od państwa mającego charakter demokratyczny.
Genug von den damaligen Verhältnissen hatte auch ein großer Teil der Gesellschaft. Man glaubte, dass angesichts der Instabilität dieser Schritt notwendig gewesen wäre. Er wurde zwar kontrovers diskutiert, weil er auf einem außerparlamentarischen Wege erfolgte, man hielt ihn dennoch für sinnvoll, weil er die politischen Kräfte bündelte und der Zersplitterung des Parteiensystems ein Ende setzte. Für viele ist er heute ein dunkler Fleck in der Biografie Piłsudskis, für ebenso viele aber auch ein Verdienst. Für die Letzteren hatte Piłsudski, der sich vorher für die Unabhängigkeit und Demokratie einsetzte, die Berechtigung dazu, die Verhältnisse auf diese Weise zu ordnen. Sagte vor einigen Jahren der Historiker Przemysław Weingärtner.
Meine Damen und Herren, das war es schon für heute. Unsere Zeit für heute ist schon um. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Dziecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.